Meine Damen und Herren, in der letzten Informationssendung sind Sie vom Pressesprecher der Schweizerischen Bischofskonferenz, Herrn Hans-Peter Rötlin, ausführlich über die beabsichtigte Neueinteilung der Schweizer Bistümer und über den Besuch des Papstes in Genf informiert worden. Gerade der Genfer Aufruf Johannes Pauls II. Für eine Solidarität ohne Grenzen, für eine Einhaltung der Gesetze der Humanität und für eine Übereinstimmung zwischen dem Gewissen und den Werten wissenschaftlich-technischer Forschung ist in der Schweiz nicht ungehört geblieben. Die schweizerische Presse und die elektronischen Medien haben umfassend und positiv über den Papstbesuch berichtet. So schrieb beispielsweise die Solothurner Zeitung: Aufs Ganze gesehen hat dieser Besuch in Genf Akzente gesetzt, die ihm historische Dimensionen geben könnten. Und die Lausanne Tribune Le Matin notiert: Sei man nun Protestant, nicht praktizierender Katholik oder Atheist, man muss diesem Papst die Eigenschaft eines großen Sammlers guten Willens und eines unermüdlichen Pilgers zuerkennen. Warum ist der Papst wohl nach Genf gekommen? Die Feuille David de Neuchâtel meint dazu: Weil dieser pilgernde und kämpfende Papst, der sich immer für die Menschenrechte einsetzt, speziell für die Welt der Arbeit und für die vielfachen sozialen Probleme des nun zu Ende gehenden 20. Jahrhunderts offen ist. Wer die Enzyklika Laborem Exercens gelesen hat, muss dem wohl zustimmen. Die Schweizer Katholiken freuen sich im Übrigen sehr, dass der Papst in einem Telegramm an den für Genf zuständigen Ortsbischof Pierre Mamy auch für die übrigen Diözesen der Schweiz einen Pastoralbesuch in Aussicht gestellt hat. Am 8. und 9. Juli weilten nun ihrerseits die 10 Mitglieder der Schweizerischen Bischofskonferenz zum ersten Teil des alle 5 Jahre stattfindenden Ad Limina-Besuches im Vatikan. In der Aussprache mit jedem Mitglied der Bischofskonferenz ging es dem Papst darum, jeden verantwortlichen Bischof der Kirche Schweiz persönlich kennenzulernen und sich ein umfassendes Bild über die Verhältnisse und Probleme der schweizerischen Diözesen zu verschaffen. In einer längeren Begegnung mit dem Papst, die nach den Einzelaudienzen stattfand, legte Bischof Ottmar Mäder, Präsident der Bischofskonferenz, die gegenwärtige Lage der Kirche Schweiz dar. Bischof Ottmar stellte unser Land zunächst als Gastland vor, das viele internationale Organisationen, aber auch beinahe 1 Million Gastarbeiter sowie zahlreiche erholungssuchende Feriengäste beherbergt. Nicht immer gelingt es der Schweiz, für diese vielen Menschen, vor allem für die Gastarbeiter, auch wirklich ein gastliches Land zu sein. Hier sind der Kirche noch große Aufgaben gestellt. 4 Kulturen und Sprachen, 26 Kantone mit eigenen Rechtsverhältnissen, eigenen Schulen, eigenem Steuer- und Gesundheitswesen machen die Schweiz zweitens zu einem vielfältigen Land, zu dem kirchlich auch das Fürstentum Liechtenstein gehört. Jeder Zentralismus ist in der Schweiz verdächtig. Der Schweizer misstraut Menschen, die zu viel Macht in ihrer Hand vereinen. Gerade die schweizerischen Bischöfe müssten, wie Bischof Mäder ausführte, dieser schweizerischen Grundhaltung Rechnung tragen und den Weg zur Mitverantwortung aller ermöglichen. Pfarreiräte, Kirchgemeinden, Diözesane, Priester- und Seelsorgeräte, aber auch das Schweizerische Pastoralforum sind Einrichtungen, in denen kirchliche Amtsträger mit der Basis, den Laien, gemeinsam und demokratisch am Aufbau der Kirche arbeiten können. Als vordergründige Probleme der Kirche in der Schweiz nannte Bischof Mäder den Mangel an kirchlichen Berufungen, die Abnahme der Religiosität in den Familien, Spannungen zwischen den gesellschaftlich und kirchlich fortschrittlichen und den traditionalistisch eingestellten Christen. Diesen und anderen Sachverhalten steht auch Erfreuliches gegenüber. So erhalten 80-90% aller Kinder in der Schweiz während der Schulzeit Religionsunterricht. Trotz des materiellen Wohlstandes begeistern sich immer wieder junge Menschen für den kirchlichen Dienst. Bischof Mäder unterstrich, dass die Schweizer Bischöfe ihre Aufgabe als Lehrer des Glaubens, Priester und Hirten in der hochindustrialisierten und vielfältigen Schweiz zuversichtlich wahrnehmen. In seiner Antwort an die schweizerischen Bischöfe erinnerte der Papst daran, dass die aktive Beteiligung aller Laienchristen am Leben der Kirche gerade für die Schweiz von großer Bedeutung sei. Die gemeinsame christliche Würde und Berufung ist das verbindende Fundament aller, die sich Christen nennen. Es gibt aber eine besondere Berufung der kirchlichen Amtsträger. Sie geben der Leben- und einheitsspendenden Gegenwart des Herrn im Volke Gottes eine soziale Gestalt. Christus, den sie vertreten, ist nicht irgendein Baustein, sondern der Eckstein der Kirche. Die geistige und religiöse Führung, durch die kirchlich Verantwortlichen ist vor allem auch in den Priesterseminarien nötig, die eine spezifisch priesterliche Ausrichtung haben sollen. Im Hinblick auf ihre Leitungsfunktion rief der Papst den schweizerischen Bischöfen zu: Führt, damit niemand verführt wird. Diese Führung sollte in den Formen christlicher Buße, im Ökumenismus und auf liturgischem Gebiet wirksam werden. Als besonders erfreulich bezeichnete der Papst in diesem Zusammenhang die Rundschreiben der schweizerischen Bischöfe zum Sonntag und zur Buße. Johannes Paul II. Lud abschließend die schweizerischen Oberhirten zu einem Mittagessen ein, das Gelegenheit zu weiteren brüderlichen Gesprächen gab. Im Dezember dieses Jahres wird der zweite Teil des Ad Limina-Besuches stattfinden. Dann werden sich unsere Bischöfe mit den römischen Dikasterien treffen und vor allem Fragen der Kirchenverwaltung besprechen. Die Schweizer Bischöfe betonen im Übrigen, dass ihr Besuch in Rom auch als Wallfahrt zum Grabe der heiligen Petrus und Paulus zu deuten ist. Die schweizerischen Bischöfe haben Monsignore Heinrich Schweri, Bischof von Sitten, den bisherigen Vizepräsidenten, zum Präsidenten der Schweizerischen Bischofskonferenz gewählt. Bischof Schweri tritt sein Amt am 1. Januar 1983 an. Der Walliser Landesbischof ist 1932 in St. Leonhard bei Sitten geboren, legte eine klassische Matura ab und studierte am Priesterseminar Sitten und an der Gregoriana in Rom Theologie. Nach seiner Priesterweihe im Jahre 1957 widmete er sich mathematisch-naturwissenschaftlichen Studien, trat als Professor in das kantonale Kollegium Sitten ein und wurde 1972 dessen Rektor. Am 17. September 1977 empfing er die Bischofsweihe. Die Seelsorge und Förderung geistlicher Berufungen und eine intensive Seelsorge an der Basis des Bistums sind die bisherigen Schwerpunkte seiner bischöflichen Tätigkeit. Wir wünschen Bischof Schweri, der auch Mitglied der römischen Kongregation für das katholische Bildungswesen ist, eine erfolgreiche Präsidialzeit. Die Schweizerische Bischofskonferenz ist andererseits durch die Demission des Bischofs von Basel, Monsignore Dr. Anton Henki, betroffen. Gesundheitliche Gründe veranlassten ihn, im Alter von 65 Jahren zurückzutreten. Bischofssekretär Dr. Max Hofer, einer seiner engsten Mitarbeiter, würdigt Bischof Anton mit den folgenden Worten:
Als Professor Anton Henki zum Bischof gewählt wurde, wollten die Domherren einen Bischof wählen, der das Konzil miterlebt hat. Damit ist die Hauptaufgabe von Bischof Anton Henki umschrieben, das Konzil in der Diözese Basel umzusetzen. Das besondere Ereignis dafür war die Synode 72. Dem Bischof ging es darum, möglichst viele Gläubige zu aktivieren, damit sie an den Sorgen und Freuden der Kirche bewusst teilnehmen und mittragen. Nicht nur die Synode 72 zeigte, wie Bischof Henki sich für das Bistum Basel einsetzte. Er war auch der erste Bischof, der Pastoralbesuche in allen 550 Pfarreien und 70 Ausländermissionen machte. Dabei firmte er nicht bloß und feierte nicht bloß Gottesdienst, sondern trat auch mit den Kirchgemeinde- und Pfarreiräten in Kontakt. Er sprach auch dreimal mit allen über 1000 hauptamtlich in der Diözese Basel tätigen Seelsorgern, den Priestern und den Laien, den Männern und den Frauen. Sehr bekannt wurde Bischof Anton Henki auch wegen seines ökumenischen Wirkens. Sein Leitspruch oder sein Motto, das er sich als Bischof wählte, hieß: damit sie eins seien. In seine Amtszeit fielen viele Reformationsjubiläen, in denen über 10 Kantonen, die zur Diözese Basel gehören. An beinahe allen Jubiläen war der Bischof anwesend, er sprach einige Worte und konnte so die ökumenischen Kontakte verfestigen. Bischof Henki war es auch, der sogenannte ökumenische Kirchweihen durchführte. In der Reorganisation der Diözese leistete der Bischof sehr Wesentliches. Er führte eine Neuordnung der Dekanate durch. Es sind 40 Dekanate, die zum Bistum Basel gehören. Er hat auch die Bistumsleitung dezentralisiert, indem er 10 Regionaldekane, das sind 10 bischöfliche Leiter der Kantone, einsetzte. Diese kommen alle Monate zusammen und besprechen mit dem Bischof wichtige pastorale Anliegen. Das engere Führungsgremium, das der Bischof auch aufbaute, war die Generalvikariatskonferenz. Die beiden General- und Bischofsvikare berieten mit dem Bischof alle wichtigen Fragen. Mit Recht wird Bischof Henki seit seiner Demission als ein sehr populärer Bischof gewürdigt. Immer wieder haben alle Schichten von Leuten bei ihm Zugang gefunden, sei es über das Telefon, sei es über Briefe oder sei es zu Gesprächen. So gilt er mit Recht als der Bischof, der sehr engen Kontakt mit der Basis hatte, man könnte fast sagen, als der Bischof von Basel, der versuchte, als Pfarrer für die 10 Kantone zu wirken.
Im vergangenen Monat beging die Schweizerische Kirchenzeitung das 150-jährige Jubiläum ihres Bestehens. Diese heute von Dr. Rolf Weibel redigierte kirchliche Wochenzeitung erschien erstmals am 30. Juni 1832, dem Todesjahr Goethes. Zusammen mit dem katholischen Studentenverein ist sie die einzige demokratische Institution des Schweizer Katholizismus, die in die Zeit vor der Gründung des Schweizerischen Bundesstaates zurückreicht. An der Jubiläumsfestakademie in Luzern hielt Professor Dr. Urs Altermatt von der Katholischen Universität Freiburg im Üechtland einen Vortrag zum Thema «Schwieriger Schweizer Katholizismus». Der Referent zeichnete darin den Weg der Schweizer Katholiken von der Sondergesellschaft mit mehr oder weniger geschlossener Welt- und Lebensanschauung zu einer offenen, pluralistischen und immer wieder Zerreißproben ausgesetzten Kirche, die sich um Einheit müht und mühen muss. Neben dem Zweiten Vatikanischen Konzil und der Synode 1972 hatte die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung einen großen Einfluss auf die Kirche Schweiz. Professor Altermatt meint dazu, die Kirche befindet sich heute in einer Gesellschaft, in der sie eine Stimme neben anderen darstellt. In dieser Welt, in der so viel nach dem Sinn des Lebens gefragt wird, hat sie eine neue Chance, ihre moralische Autorität für ihre Werte einzusetzen. Der totale Einzug von Radio und Fernsehen in die Gesellschaft habe nicht nur zu einem Denk- und Mentalitätswandel, sondern auch zur Auflösung kirchlicher Bindungen geführt. So kommt es, dass heute durchschnittlich vielleicht 30-40% der Katholiken regelmäßig am kirchlichen Leben teilnehmen. In ländlichen Gegenden ist der Prozentsatz höher, in Städten tiefer. Positiv haben sich in der Schweiz die politische Organisation der Schweizer Katholiken, die Christlich-Demokratische Volkspartei, der Christlich-Nationale Gewerkschaftsbund, der Katholische Frauenbund sowie die katholischen Turn- und Sportverbände entwickelt. Der gesellschaftliche Trend zur Liberalisierung und Spezialisierung brachte andererseits das schweizerische katholische Pressewesen ins Wanken. Einige katholische Zeitungen sind verschwunden, andere kämpfen ums Überleben. Es fehlt unter anderem eine überregionale Kulturzeitung der Schweizer Katholiken. Professor Altermatt betonte abschließend, dass sich das kirchliche Leben in der Schweiz professionalisiert hat. Die seit mehr als 100 Jahren existierende Bischofskonferenz wurde mit einem leistungsfähigen Sekretariat versehen. Es gibt Fachkommissionen und Arbeitsstellen für pastorale und gesellschaftliche Probleme. All dies hat zur Folge, dass das Sozialprestige der Bischöfe in der Schweiz noch nie so groß war wie heute. Die Kirche kann gerade durch die erwähnten Gremien ihre Wertvorstellungen in einer zeitgemäßen Sprache und in einem zeitgemäßen Stil in die öffentliche Diskussion einbringen. Wenden wir uns nun einigen weiteren Ereignissen der Kirche Schweiz zu. Ende Juni feierte in Einsiedeln der 1917 aus der Taufe gehobene Schweizerische Katholische Presseverein sein 65-Jahr-Jubiläum. Präsident Dr. Franz Xaver Kurmann stellte dabei fest, dass die Vereinsziele, nämlich die Verbreitung, Förderung und Unterstützung der katholischen Presse und der guten Volkslektüre, nie abschließend erreicht sein können. An ihnen muss man dauernd arbeiten. Bischof Heinrich Schweri von Sitten hat zudem in seiner Diözese geplanten und 1983 zur Volksabstimmung gelangenden neuen Schulgesetz Stellung genommen. Der Bischof wendet sich gegen die vorgesehene Kaltstellung der bisher von kirchlichen Orden geführten Lehrerbildungsstätten, die man durch ein pädagogisches Institut des Staates ersetzen möchte. Im mehrheitlich katholischen Wallis sollte der Staat ferner ausdrücklicher den Religionsunterricht an den Schulen mitverantworten. Der Auftrag der Schule zur ganzheitlichen Bildung umfasst auch die religiöse Bildung. In Einsiedeln, dem zentralen katholischen Wallfahrtsort der Schweiz, geht heute die 20. jährliche Einsiedlerferienwoche zu Ende. Diese Woche erfreut sich wegen ihrer Wanderungen, ihren Konzerten und Vorträgen steigender Beliebtheit. Neben zahlreichen Schweizern, die soeben ihre großen Ferien begonnen haben, nahmen auch ausländische Gäste an der Ferienwoche teil. In der Stiftskirche, deren Chor nun restauriert wird, findet übrigens an jedem ersten Samstag des Monats das Einsiedler-Friedensgebet statt. Ein Gebet, das angesichts der kriegerischen Auseinandersetzungen in aller Welt der Begründung nicht entbehrt. Der Priesterrat des Bistums Basel hat ein Dokument über Sakramentenspendung an kirchenferne Menschen verabschiedet. Es geht darin um die Frage, ob die Kinder nicht praktizierender getauft oder gefirmt, ob die Ehen nicht praktizierender geschlossen werden dürfen oder nicht. Die Kirche steht hier vor einem Dilemma. Einerseits den Glauben fordern zu müssen, andererseits den Menschen helfen zu wollen, die nicht oder nicht ganz glauben können. Sie will den glimmenden Docht, von dem die Schrift spricht, nicht auslöschen. Das Dokument regt dann auch Kontakte an, die jeder Sakramentenspendung vorausgehen sollen, die nicht zuletzt aber Aufgabe der Pfarreien sind. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, im Sinne der Devise unseres Walliser Landesbischofs, Gaudium et Spes, das heißt christliche Freude und Hoffnung.